Praline oder Knackwurst. Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hier ist Praline oder Knackwurst, der Podcast aus Thüringen, in dem es nicht nur ums Essen geht, sondern auch ums Leben. Ich bin Fanny Kratzer, Direktorin des Thüringer Volkshochschulverbandes, und ich treffe hier Menschen, die klug, kantig oder einfach wunderbar normal sind. Mal feinsinnig, mal handfest, aber nie langweilig. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Heute geht es um das Thema Osten, Medienmacht, Wirklichkeit und so weiter. Und unser Gast ist Malte Pieper. Herzlich willkommen, Malte.
Hallo.
Schön, dass es klappt mit uns. Du bist der Host des Podcasts Wahlkreis Ost und bist beim NDR aktuell unterwegs und aktiv als Reporter und Journalist. Erzähl doch mal selber, wie bist du denn zum NDR gekommen? Wie ist denn dein beruflicher Werdegang?
Da bleibt mir schon gleich die Stimme weg am Anfang. es war relativ einfach. Ich wusste immer, dass ich Journalist werden wollte. Ich wusste immer, dass ich zum Radio wollte, weil ich mit Radio Luxemburg aufgewachsen bin. Und das war großartig und das wollte ich immer machen. Und dann habe ich noch während der Oberstufe in der Schule bei unserem kommerziellen Lokalradio in Nordrhein-Westfalen angefangen und habe dann da moderiert und hatte auch meine eigene Sendung und habe mich parallel auf das Journalistikstudium in Leipzig beworben, weil ich aus der westfälischen Enge weg wollte. Ich Leipzig eine tolle Stadt fand, weil ich schon mal da war, und dann hatte das da auch geklappt. Und da habe ich dann neben, ich musste ja noch ein bisschen Geld verdienen, das heißt, ich habe in den Semesterferien in NRW noch Lokalradio gemacht und habe parallel auch Uniradio in Leipzig gemacht. Da habe ich dann zum 80. Geburtstag ein Interview mit Karl Eduard von Schnitzler geführt. Das war offensichtlich so großartig, dass nach meiner Bewerbung fürs Volontariat beim MDR der MDR mich genommen hat. So bin ich dann da gelandet. Hab dann ein paar Stationen hinter mich gebracht. Nach dem Studium war ich 6 Jahre Landeskorrespondent in Thüringen für das Radio des MDR. Anschließend war ich knapp 6 Jahre im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und nochmal 5 Jahre in Brüssel. Und seit dem Corona-Sommer 2020 bin ich quasi wieder zurück im Mutterhaus in Leipzig.
Mhm. Wie fühlt sich das an, über den Osten zu berichten, wenn du so selber aus dem Westen kommst?
Das ist immer so ein bisschen, ich gehöre auf keine Seite dazu. Also ich merke schon, dass, ich habe die Hälfte meines Lebens im Osten verbracht, aber es ist immer noch was anderes. Genauso gut geht mir die Behäbigkeit im Westen unfassbar auf die Ketten. Also dieses, wir haben das schon immer so gemacht und deshalb machen wir das auch so weiter. Also da weiß ich, da würde ich auch nicht mehr funktionieren, sondern da würde ich auch die Krise bekommen. Also es ist so, was ich stehe. Manchmal, es gibt hier gesellschaftliche Entwicklungen, da stehe ich ratlos davor. Das kenne ich so aus dem Westen nicht, zumindest nicht da, wo ich herkomme. Und dann gibt es halt eben Sachen im Westen, die verstehe ich auch nicht, warum man das, nur weil man es schon immer so gemacht hat, auch immer so weitermacht.
Befindest du dich da in so einer Zwischenwelt so? Also dass man, da ist irgendwie, du bist sozialisiert im Westen, sag ich mal, durch Kindheit und Jugend und so weiter, ne? Und dann hat man natürlich diese Werte, sind ja sehr stark verinnerlicht. Und dann lernt man so den Osten kennen, eine ganz andere Welt, die man erstmal, ich vermute auch erstmal vielleicht befremdlich findet und wahrscheinlich auch immer noch in vielen Dingen. Aber irgendwie nimmt man das eine neu gut an und das andere kann man eben gut ablegen, wie du auch gerade gesagt hast, diese westfälische Behäbigkeit oder Enge. Aber natürlich gibt es ja noch Werte, die wahrscheinlich genauso aktuell und ja wertvoll sind für dich. Ist das so eine Zwischenwelt? Oder
ja, es ist eine Zwischenwelt. Einerseits macht es natürlich einfacher, dass man immer einen Schuldigen hat. Also entweder sind die Ossis doof oder eben die Wessis haben es nicht verstanden. Also das macht es ja relativ einfach, wenn man was nicht geregelt kriegt. Auf der anderen Seite was mir hier fehlt, also was ich erst am Anfang nicht gedacht hätte, dass es mich doch so stark geprägt hat. Aber dann im Laufe der Jahre, wenn man älter wird, kommt ja alles von früher wieder zurück, ist das katholisch-konservative oder das christlich-katholische. Also ich bin halt in einer Gegend aufgewachsen, in der jede Laterne katholisch war. Das kann man wahlweise durch evangelisch ersetzen, aber auf jeden Fall eine christliche Prägung. Und die fehlt mir hier im Sinne von einem gewissen Wertefundament dann doch zunehmend.
Also da möchte ich jetzt nochmal tiefer einsteigen. Erklär das mal bitte.
Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig erklären. Wenn ich mir die Entwicklung hier angucke, insbesondere was die AfD zum Beispiel angeht, oder nehmen wir die andere populistische Partei, das BSW, es ist da, wo ich herkomme, völlig klar, mit den Schmuddelkindern spielt man nicht. Egal, was die tun, man lässt sie außen vor. Man grenzt sie aus, weil sie unsere Werteordnung, die wir bislang haben, zumindest in Teilen und insbesondere in Thüringer Teilen, in Frage stellen. Das heißt, sie wollen nicht, dass so die freiheitliche Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben. Und da ist schon immer klar gewesen, dass man solche Überlegungen weit von sich weist. Man ist vielleicht nicht unbedingt einer Meinung zwischen links und rechts, aber im Zweifelsfall säuft man sich gegenseitig unter den Tisch und dann hat man das Ganze geklärt. Nur wenn jemand von was völlig anderem ausgeht, dann kann ich ihn nicht unter den Tisch saufen, weil dann kommen wir selbst besoffen nicht zueinander. Und das ist halt echt ein Problem. Und das kenne ich auch heute noch so. Natürlich nimmt die AfD im Westen auch zu und erreicht Werte, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Aber da gibt es noch ein festes Wertekorsett, das eben sagt, sowas tun wir nicht.
Also platt formuliert, fehlt jetzt dem Osten so ein christlicher Wertekanon?
Ja, dem fehlt, glaube ich, manchmal ein, also jeder weiß ja intellektuell, was gut und böse ist. Darüber müssen wir ja nicht reden. Aber so ein aus dem Herzen herauskommendes Gut und Böse, halte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also kümmere dich nicht nur um dich selber, sondern kümmere dich auch um die, die es nicht so leicht im Leben haben. Das ist, glaube ich, das hat man in der DDR auch gemacht, aus einer Mangelgesellschaft heraus, weil man musste sich das Leben organisieren. Aber das ist in den letzten 30 Jahren meines Erachtens, auch das kann man wieder erklären, warum das so gekommen ist, wenn sich eine Gesellschaft völlig umstülpt und ich zusehen muss, dass ich selber irgendwie überlebe, dann bin ich natürlich erstmal mit mir beschäftigt und nicht mit den anderen. Aber jetzt, finde ich, wäre es langsam wieder an der Zeit, sich ein bisschen die Augen zu weiten. Und jetzt mache ich mich mal gleich unbeliebt, indem ich das so gesagt habe.
Ja, das kann, ja, also zumindest gibt es doch dafür sehr viel Gesprächsstoff oder Gesprächsbedarf an der Stelle. Also könnte man sagen, dass dieser möglicherweise fehlende Wertekanon ein Einfallstor für solche Parteien wie die AfD ist. Ich bleibe jetzt mal beim BSW ganz kurz, Malte. Also ich bin jetzt mit dem Thüringer BSW an sich ja ganz zufrieden. Ich meine, die sind in der Regierung, die machen doch in Thüringen eine solide Arbeit. Das würde ich mal vollkommen abkoppeln von quasi beispielsweise dem Bundes-BSW.
Ja, aber ist es dann noch das BSW in Thüringen? Oder ist es nicht eigentlich BKW, das Bündnis Katja Wolf, was mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eigentlich nur am Rande noch zu tun hat.
Die Frage könnte man ja mal stellen. Das ist wohl wahr.
Wir haben die Katja Wolf schon gestellt und die hat das natürlich weit von sich gewiesen,
ja,
weil sonst gäbe es ja auch Drescher aus Berlin.
Ja, genau, das ist klar. Das müsste man mal off the record fragen. Aber sag mal, woher kommt denn eigentlich deine Begeisterung für Politik?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau. Wir waren in dem Sinne schon ein politischer Haushalt, dass um 8 Uhr die Tagesschau geguckt wurde und das diskutiert wurde, jetzt aber auch nicht übermäßig. Vielleicht kommt es auch aus dem Katholischen heraus, weil ich halt auch Messdiener war. Und ich habe diese vermeintlich so strenge katholische Kirche eben als eine unglaublich offene, diskursfreudige Kirche erlebt. Und in der Zeit, in der ich Messdiener war, hatten wir einen Pfarrer, der exakt dem katholischen Bild entsprach, dick, barock, hat gerne gegessen und getrunken. Der war stramm konservativ, obwohl er aus dem Sauerland kam, war er Mitglied der CSU und kannte Franz Josef Strauß. Aber er liebte nichts mehr, als zu diskutieren und die Gegenargumente herauszukitzeln. Und so bin ich immer groß geworden. Auch in der Schule war das die oberste Maxime immer nicht die die quasi die Mehrheitsmeinung zu vertreten, sondern immer auch die Gegenposition argumentativ nachvollziehen zu können. Und ich glaube, sowas prägt, wenn man immer zur Diskussion angeregt wird und vor allen Dingen immer auch auf die andere Seite zu schauen, was die denn denkt und warum die das denkt.
Ja, okay. Das ist ja interessant. Also dieses katholische Elternhaus, das überrascht mich. Das hätte ich jetzt gar nicht mit dir verknüpft, wenn man dich so einen Podcast hört. Da frage ich mal, wie ist denn das, wenn du den Osten so journalistisch beobachtest? Gibt es da irgendwas, was westdeutsche Medien bis heute konsequent falsch verstehen?
Ich glaube, die haben bis heute nicht begriffen, was hier zwischen 1990 und, sagen wir mal, 2015 passiert ist. Dass jetzt nicht nur alles nicht mehr so war, wie es denn gewesen ist, sondern dass man sich in ein Gesellschaftssystem, was man zwar aus dem Fernsehen kannte, aber das ist ja noch was anderes, ob ich mir einen Film angucke oder ob ich es selber erlebe, von der Schule, wo für die Lehrer nicht mehr die Wahrheit von gestern galt, sondern jetzt eine völlig neue da war, über die Haftpflichtversicherung bis zu Firmen, die von heute auf morgen geschlossen worden sind, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Ich meine, jeder kannte doch in seiner Verwandtschaft mindestens einen, eher noch viel mehr, die arbeitslos geworden sind, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, denen man eigentlich frei übersetzt hätte sagen müssen, das hat alles mit dir keinen Sinn mehr, wir brauchen dich nicht mehr, weil wir deinen Arbeitsplatz nicht mehr brauchen, dich als Arbeitskraft nicht mehr brauchen. Also dieses absolute Tief Ende der 90er in den Nullerjahren, wo die Arbeitslosigkeit halt zum Teil an die 30% lag und eben dieses Gefühl, wir brauchen dich nicht mehr, Leute über 45 damals oder über 50, ihr habt in der neuen Gesellschaft eigentlich keinen Platz mehr. Das hat sich ja nicht nur ganz tief eingegraben, sondern wenn man sowas mal erlebt hat, dann hat man natürlich eine ganz andere Position aufs Leben und das quasi immer ignoriert zu bekommen von Leuten, um mal Thomas de Maizière zu zitieren, bei denen sich nur die Postleitzahl geändert hat, aber ansonsten mit solide ausgestatteten Vermögen sich dann immer wieder anhören zu müssen, dass man quasi die Paria in diesem Land ist, sind, da kann ich dann schon verstehen, dass man nicht so richtig gut gelaunt ist, wenn man das immer vorgehalten hat.
Also ist das dann auch so ein bisschen, was Oschmann auch kritisiert? Dass sozusagen der Blick auf den Osten also ein ganz falscher ist, nenne ich es mal so.
Ich habe mich mit Herrn Oschmann darüber gestritten, als er sehr leidend war, dass ich gesagt habe, naja, Freunde, aber ihr habt sie auch selber gewählt. Also ihr musstet ja 1990 alle auf einmal die CDU wählen, die eins zu eins das alles, also es ist, man könnte böse sagen, es ist selbstgewähltes Leid. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man sich mal einmal im Leben verwählt hat, kann man ja dafür nicht das ganze Leben bestraft werden. Mhm. Herr Oschmann regt mich wahnsinnig auf, weil so einfach kann ich es mir jetzt auch nicht machen und alles immer auf den Westen abschieben.
Mhm.
Aber du hast ja gefragt, was ich glaube, was westdeutsche Medien häufig aus dem Blick lassen. Ja. Und ich glaube, weil sie es eben selber nicht erlebt haben beim Spiegel in Hamburg oder bei der Zeit in Hamburg, dieser grundlegende Wandel, das glaube, das versteht man nur, wenn man dabei war.
Ja, also ich glaube auch dieser Biografieeinschnitt und also wirklich diese dramatische Änderung im Leben, die für viele nicht positiv war. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit den Leuten gemacht und auch jetzt immer noch, dass wir nach so vielen Jahren immer noch dieses Bild nicht aufweichen können oder uns direkt mal anschauen können, dass viele das gar nicht wahrnehmen und dass es noch, also bei Weitem ja noch nicht aufgearbeitet ist. Aus meiner Sicht ist das schon auch eine Sache, die uns quasi leider immer noch so über Osten und Westen sprechen lässt. Ne? Also wo man sagt, da sind wir noch nicht zusammengewachsen. Also da ist noch viel, was wir anpacken müssen.
Na, ich glaube, es trifft ja vor allen Dingen auch unsere Generation noch. Alle, die 30 sind oder 35, die haben es ja, wenn überhaupt, nur aus den Erzählungen ihrer Eltern mitbekommen. Da erlebe ich jetzt immer nur viel größere Offenheit. Ich meine, Lukas Rietschel beschreibt das jetzt in seinem neuen Buch Sanditz ja auch nochmal, wie er quasi in Kassel da sitzt oder eine Protagonistin sitzt in Kassel an der Uni. Und wenn sie dann sagt, dass sie aus dem Osten kommt, dann wird sie mal ganz mitleidig angeguckt. Was sie dann dahin umdreht, dass sie künftig nur noch die Mandy aus Dresden ist, weil sie damit jedes Klischee erfüllt. Aber auch mit dieser Szene kommt Lukas Rietschel eben, ist er irgendwo Ende der Nuller, Anfang der Zehnerjahre. Also das ist auch schon wieder 15 Jahre her.
Naja,
ich glaube, als Mandy, so schlimm ist es im Moment nicht an der Uni Köln.
Wie kam es denn eigentlich überhaupt zum Podcast Wahlkreis Ost, Malte?
Wir standen vor 5 Jahren zeichnete sich war klar, dass ja die Bundestagswahl stattfinden würde im September 21. Und dann haben wir uns bei MDR Aktuell einfach nur überlegt, wie kann man über die sonst übliche Berichterstattung hinausgehen? Also die, Stundeninterviews mit Politikern, Reportagen aus Städten und Dörfern, was Menschen jetzt wirklich beschäftigt. Und wir haben damals gedacht, es fehlt eigentlich, die ganzen Podcasts kamen auf, die sich mit Bundespolitik beschäftigt haben. Und wir sind einfach nur mal durchgegangen und haben festgestellt, dass jemand mal so mit der ostdeutschen Brille, sage ich mal, also mit den Perspektiven von hier darauf schaut, das gab es eigentlich noch nicht. Und auch mal Fragen zu stellen, die man eher im Osten stellt als im Westen, das gab es auch nicht. Und dann gab es die Idee, dann treiben wir es doch quasi noch auf die Spitze und lassen das einen gebürtigen Westdeutschen, der in Teilen ostsozialisiert ist, nämlich mich, gemeinsam mit einer pur ostdeutschen Kollegin Anja Meyer, die inzwischen beim Fokus ist und damals noch für eine andere Zeitung gearbeitet hat, dann lassen wir die das doch einfach noch zusammen machen. Und dann haben wir am Anfang einfach nur über den Bundestagswahlkampf geredet, was uns da auffällt, was unterbelichtet ist. Und dann haben wir uns nach und nach einfach Gäste mit dazugeholt, um den Blick ein bisschen zu weiten.
Und wie ist denn die Resonanz? Also merkt ihr da was? Bekommst du da was mit?
Je nach Gespräch ist es dann mehr oder weniger Reaktion. Was wir aber eben merken, dass das jetzt nicht ein Podcast ist, den sich Lieschen Müller in Mengers Geräuth-Hämmern anhört, sondern da sind wir, ich will nicht sagen, bei einem Elitenpodcast angekommen, aber das hören halt Journalisten, Politiker, politisch sehr Interessierte, Professoren, also Leute, die sich viele Gedanken über den Zustand der Gesellschaft machen. Das ist schon mal ganz interessant, wenn man so Post bekommt oder auch SMS bekommt, wer einen denn jetzt eigentlich so hört.
Nach welcher Episode gab es denn in diesem Jahr die meisten Reaktionen?
Wir haben Ende Januar mit Ulrich Siegmund gesprochen, der ist der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, und wenn es so weiterläuft, wie es bis jetzt läuft, dann könnte er eben im September auch Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sein. Und es hat uns jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht gewundert, gab es natürlich am meisten Fürs und Widers, insbesondere wie ich das Gespräch geführt habe.
Und kurz darauf war ja auch Sven Schulze zu Gast, ne, wenn ich mich da recht erinnere.
Ja, ein paar Wochen später war dann auch Sven Schulze da. Da konnte man sich quasi das Kontrastprogramm anhören.
Und da gab es da nochmal im Vergleich zu Ulrich Siegmund, also auch Reaktionen, die sozusagen beides miteinander verglichen haben? Oder wie waren denn da die Rückmeldungen? Und wie gehst du auch damit um?
Da waren die Rückmeldungen, also es gab welche, die das miteinander verglichen haben, aber da standen die Rückmeldungen in gar keinem Verhältnis, weil natürlich so ein AfD-Spitzenkandidat viel mehr polarisiert als der Spitzenkandidat, ich sag's mal so, der demokratischen Mitte. Wir lesen das, was wir da bekommen, mit sehr, sehr großem Interesse. Also auf welche Punkte Bezug genommen wird, antworten dann in der Regel auch, was uns geschrieben wird, und versuchen das auch einfließen zu lassen, beziehungsweise manchmal gibt es auch ganz konkrete Ableitungen daraus, dass uns Leute schreiben, das habt ihr jetzt das bisschen unterkomplex behandelt, da würden wir gerne mehr zu wissen, sucht euch doch bitte mal jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt, und das machen wir dann auch.
Gibt es dann so einen Leitfaden beispielsweise fürs Jahr 26, wo welche Themen ihr in den Fokus nehmt oder welche Personen? Also ich stelle mir jetzt vor, ne, also Sachsen-Anhalt ist jetzt meine Wahrnehmung, ist doch jetzt vermehrt im Fokus aufgrund der Wahl und auch diesen ja sich zuspitzenden Umfragewerten und so weiter. Oder habt ihr, oder ist es eher was vielleicht auch plötzlich aufploppt von besonderer Brisanz? Also wie plant ihr die Podcast-Aufnahmen?
Naja, weil eben Sachsen-Anhalt in diesem Jahr wählt, dann sind wir eine Produktion des MDR und das findet jetzt auch noch im Sendegebiet statt, liegt natürlich ein besonderer Fokus auf Sachsen-Anhalt. Aber auch deshalb, weil eben ja zum ersten Mal die AfD tatsächlich realistische Chancen hat, eine Regierung mindestens anzuführen, wenn nicht sogar alleine zu stellen. Wenn wir jetzt bei in einer Umfrage sogar 42% angekommen sind, dann fehlt unter Umständen nur 1-2 Punkte und dann ist die absolute Mehrheit da. Das heißt, da gibt es natürlich ganz viel Interesse dran, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei uns. Und deshalb liegt ein großer Schwerpunkt natürlich auf Sachsen-Anhalt. Aber gleichwohl passiert ja noch ein bisschen was um Sachsen-Anhalt drumherum. Wir haben eine hervorragend performende Bundesregierung mit einem Kanzler, wo man sich immer fragt, wie kann man sich so vergaloppieren, quasi im Wochenrhythmus. Das spielt natürlich auch immer noch mit eine Rolle und vor allen Dingen, weil es ja gerade eigentlich ursprünglich mal ein Kandidat war, den beispielsweise die ostdeutsche CDU viel lieber mochte als Armin Laschet. Und das ist ja jetzt inzwischen eine ziemlich enttäuschte Liebe geworden zu Friedrich Merz. Also da fließt natürlich auch immer wieder Aktuelles ein. Und dann zum Beispiel in dieser Woche haben wir dann die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser zu Gast und zeichnen mit der ein Gespräch auf, die dann jetzt ein Jahr im Amt ist, die uns mal so ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählen soll. Und auch dem Schluss, ob es sie eigentlich wirklich noch braucht, weil wir haben ja auch keinen Ruhrgebietsbeauftragten und da sieht es zum Teil halt noch viel schlimmer aus als in vielen Teilen Ostdeutschlands.
Ja, das ist immer wieder bei Oschmann, ne, der das ja auch moniert im Sinne von, es gibt keinen West-, Nord- und Südbeauftragten, aber einen Ostbeauftragten. Na gut, wir sind gespannt auf die Folge. Viele Menschen im Osten sagen, ja, über uns wird gesprochen, aber man spricht nicht mit uns. Ist da was dran?
Inwiefern?
Ja, also ich denke, dass es sozusagen diese westdeutsche Perspektive in öffentlichen Debatten doch sozusagen wie so ein Damoklesschwert über einen schwebt, aber der Osten, also auch, wir hatten es jetzt gerade von unserem geschätzten Kanzler, der ja sozusagen diese Perspektive der Menschen im Osten auch wenig wahrnimmt. Und ich glaube, also ich denke, dass es so, dass man sich eben nicht gesehen und gehört fühlt. Also denkst du, ist das so?
Naja, dann gehe ich jetzt mal in Konfrontation und lasse den Wessi raushängen. Wir reden aber auch über die Minderheit der Minderheit und wie viel beschäftigen wir uns mit der Perspektive der Eifel oder der Pfalz? Der Osten stellt ein Sechstel der Bevölkerung noch, das heißt 5/6 stellt er nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was man hier immer aus der Perspektive verliert. Hier wohnt aber auch nur einer von 6 Deutschen. Also mit Abstand weniger als in Nordrhein-Westfalen, inzwischen fast weniger als in Bayern. Und dieses, wir müssen das aber auch immer aus dem ostdeutschen Blickwinkel sehen, würde ich jetzt, also das so gebetsmühlenartig, wie das eben Oschmann macht, würde ich davor warnen. Die Argumentation müsste eigentlich eine andere sein, meines Erachtens, warum man sich den Osten genauer angucken muss. Politisch gesehen ist der Osten Avantgarde. Also hier gab es zuerst mit der PDS eine Partei links der SPD. Inzwischen gibt es die auch im Westen. Hier ist zuerst die AfD richtig stark geworden. Inzwischen erreicht sie diese Werte auch im Westen. Und wenn man den Osten wahrnehmen würde als so eine Art Frühwarnsystem, der infolge seiner Geschichte, der Veränderungen, wo die Leute viel eher bereit sind, sich auf Neues einzulassen, als der behäbige Westen. Also aus diesem Grunde hat der Westen eigentlich ein großes Eigeninteresse, sich anzugucken, was hier eigentlich passiert. Und das vergisst er manchmal. Nur ich wecke den Westen halt nicht, wenn ich die ganze Zeit immer vor mich hinjammere und sage, ich möchte jetzt aber hier noch ein Extratortstück haben. Ja. Sondern man muss den Leuten das ja, wie in jeder guten Ehe, verkauft die Frau dem Mann das immer so, als ob das seine eigene Idee gewesen wäre, und dann macht er das. Weil wenn man ihn anweist, macht das nicht, aber wenn er glaubt, er wäre der super tolle Typ gewesen, der die Idee gehabt hätte, dann läuft ja alles.
Ja. Und so läuft's.
So müsste man das auch machen. Genau.
Also gut, kommen wir jetzt vom Jammer-Ossi mal weg. Frage ich dich mal, spürst du denn Hoffnung im Osten? Trotz all der Krisen und Krisenerzählungen?
Naja, ich lebe ja in Leipzig. Und da könnte man ja die Frage stellen, inwiefern diese Stadt eigentlich noch Osten ist. Klassisch.
Ja.
Das Gleiche gilt, na, für Dresden nicht unbedingt, aber sagen wir mal, für Jena gilt das meines Erachtens auch. Für Weimar eigentlich auch. Da, ich meine, da gibt es ja auch genug westdeutsche Studienräte, die da hingezogen sind, um Weimar mit ihren Erzählungen zu beglücken. Potsdam auch. Also es gibt so ein paar Städte, die haben sich nicht nur durch Zugzug, sondern auch durch Universitäten, Firmen so gewandelt, dass man sie von westdeutschen Städten gar nicht mehr unterscheiden kann. Wenn man jetzt nach Ostsachsen fährt oder in Teile Südthürings oder auch Ostthürings, da ist die Welt ja eine ganz andere. Das gilt aber auch für die Eifel, das gilt für Teile des Ruhrgebiets, das gilt für Teile im Osten Bayerns. Also dann könnte man am Ende vielleicht sogar die Frage stellen, und dann sind in Frankreich ist es auch nicht anders, in Amerika ist es auch nicht anders, ob dieses Ost-West eigentlich noch so funktioniert, oder ob wir nicht viel mehr eine, das ist jetzt auch nicht meine Idee, aber ich halte viel von der These, Stadt-Land-Problematik haben, dass man sich eben vor allen Dingen auf dem Land nicht gesehen fühlt. Und das ist jetzt in Bitburg ganz ähnlich, wie das in Weißwasser ist.
Mhm. Und woher nehmen wir jetzt Hoffnung für die ländliche Region?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wir erleben, also ich erlebe das, ich habe Kinder, die hier in Sachsen zur Schule gehen, deshalb kenne ich mich natürlich mit dem sächsischen Schulsystem oder mit den Problemen des sächsischen Schulsystems besser aus. Abstrahiert kenne ich das aber auch aus Nordrhein-Westfalen, und in Thüringen wird es ganz ähnlich sein. In Sachsen ist es so, dass, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, jede zweite Bewerbung eines Lehrers auf eine Stelle sich auf die Stadt Leipzig konzentriert. Jetzt hat Leipzig aber nicht die Hälfte der Einwohner von Sachsen, sondern ich glaube ein Sechstel, also 600.000 von insgesamt 4 Millionen. Jetzt kann sich ja jeder ausrechnen, wenn diese Lehrer unter gar keinen Umständen in gewisse ländliche Gebiete wollen, dann hat man ein Problem, weil da gibt es wenig Arbeit, da gibt es wenig Kultur, da gibt es wenig Kinos, da gibt es vielleicht viele Wälder, aber wenn man jetzt nicht nur abends durch Wälder laufen will, dann wird es natürlich schwierig. Und viele junge Leute zieht es ja eben in die Städte, und die kriege ich, wie soll ich die da rauskriegen? Ich kann sie ja nicht zwangsverschicken. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass der ländliche Raum jenseits der Speckgürtel um die Großstädte einfach nicht mehr attraktiv ist, weil es halt einen Run auf die Städte gibt, den ich mir nicht klar ist, wie man den brechen sollte.
Hm. Das ist also auch genau ein Thema, was wir in Thüringen in der Erwachsenenbildung haben, ne? Also die Städte florieren, also Jena, Weimar, Erfurt, diese Achse, das läuft ganz gut. Und der ländliche Raum, das ist einfach absolut schwierig, auch da Leute für die Erwachsenenbildung zu begeistern. Und ich merke das, weil, also ich habe mir persönlich auf die Fahnen geschrieben, diesen ländlichen Raum zu stärken, weil er einfach auch so viel Gutes hat, also beispielsweise die Natur. Aber die Infrastruktur, die wird ja immer mehr zerschlagen, ne? Und dann muss man sich halt Gedanken machen, wie kann man was aufhalten, also was kann man anbieten, um diesen ländlichen Raum eben noch attraktiv zu gestalten. Ich sehe auch darin, naja, wohlformuliert ein Potenzial, gleichwohl steckt man da noch in den Kinderschuhen. Aber ich glaube, dieser ländliche Raum, egal jetzt wo, ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen.
Ja, weil auch keiner so eine richtige Idee hat. Und dass die Leute frustriert sind, kann ich zunehmend verstehen. Und schrieb mal ein Stammhörer, der immer zwischen der Lausitz und der Eifel pendelt. Mhm. Dass er langsam eben, also das, was mit der Wende komplett weggebrochen ist, im Grunde genommen alle gesellschaftlichen Strukturen in großen Teilen, dass das eben da, wo er arbeitet, in der Eifel inzwischen auch so ist. Mhm. Weil eben so viele Leute pendeln, inzwischen 50, 60, 70 Kilometer auch da zur Arbeit fahren, hat die katholische Frauengemeinschaft nicht mehr genug Mitglieder, um zweimal im Jahr den Kuchenbasar zu organisieren. Ist dann der Fußballtrainer eben nur noch einmal in der Woche abends da, weil er es sonst nicht mehr schafft, weil er woanders hinfährt zur Arbeit. Und so erodiert halt eine stabile Gesellschaft immer mehr, weil die Stützen ins Wanken kommen. Und da auch da ist meines Erachtens der Osten eben in negativen Sinne Avantgarde, dafür kann er gar nichts. Hm. Aber hier mussten die Leute eben schon viel mehr auf sich nehmen und es fing schon viel früher an, dass sie eben 2 Stunden jeden Tag pendeln, weil es anders gar nicht ging. Und wenn ich jetzt morgens um 6 das Haus verlasse oder um 5, damit ich um 7 bei der Arbeit bin und abends um 6 oder um 7 nach Hause komme, bei aller Liebe, dann trainiere ich nicht mehr die D-Jugend noch, weil das schaffe ich gar nicht mehr. Hm.
Gut, wir halten fest, also es ist kein Ost-West-Problem, sondern eher Stadt-Land, mit dem wir uns zukünftig noch mehr befassen müssen.
Genau, und jetzt musst du mal ein bisschen so einen optimistischen Drive reinkriegen, weil wir sind so schwer.
Ja, ich merke schon, aber jetzt habe ich eine Frage, muss ich noch stellen, die ist wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade so optimistisch, aber wir kriegen dann zum Schluss, wir kriegen die Biege auf jeden Gut. Fall. Ich komme jetzt nochmal zu Medien, also wenn ich jetzt hier schon mal so einen Medienexperten zu Gast habe, stelle ich jetzt mal die Frage, warum vertrauen denn so viele Menschen den klassischen Medien nicht mehr?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde uns eigentlich gar nicht so schlecht im Großen und Ganzen. Ja, meine ich jetzt tatsächlich so. Mhm. Weil was man finden will, kann man auch finden. Was für meines Erachtens ein bisschen aus der Mode gekommen ist, das gilt aber für alle Seiten, das gilt für links genauso wie für rechts, ist, sich ein bisschen mit der Position des anderen auseinanderzusetzen und nicht gleich immer davon auszugehen, dass es ein Idiot ist. Hm. Also, und wenn ich immer schon rangehe, dass ich eigentlich mit der Gegenposition auch gar nicht genervt werden will, weil das sind ja Idioten, dann komme ich nicht weiter. Wenn wir jetzt in den Medien versuchen, beide Seiten zu spiegeln, dann muss ich mich natürlich darauf auch einlassen. Ich habe es natürlich viel leichter, wenn ich mein Handy einschalte und mich in meiner Blase bei Instagram oder Telegram oder sonst wo bewege, also wo ich quasi immer nur die Meinung bekomme, der ich sowieso bin. Das ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn ich mich mit einer anderen Position auseinandersetzen muss. Und selbstkritisch würde ich sagen, in diesem Diskurs im Umgang mit der AfD ist schon sehr früh was eingerissen, was man lange nicht hinbekommen hat. Also es wurde sehr früh erst von politischer Seite und dann auch insbesondere von Westmedienseite so eine Nazi-Keule rausgeholt, die schon auf Bernd Lucke eingedroschen hat, als er am Anfang noch einfach die Frage nach der Euro-Rettung gestellt hat. Wenn ich nur gleich schon mit der Nazi-Keule um mich her schwinge, dass jeder, der etwas konservativer ist als Markus Söder, dann habe ich natürlich keine Steigerungsform mehr, wenn Björn Höcke vor mir steht. Hm. Dann komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Und da fand für meine Begriffe sehr häufig ein Diskurs nicht statt. Also wo man sich mit den Argumenten gar nicht mehr auseinandergesetzt hat. Mir hat meine Freundin erzählt, die in einem Stadtrat das Ganze beobachtet hat. Wenn es um Finanzen ging, dann saßen die Vertreter von CDU, SPD und Grünen immer da und haben das Ganze quasi abgenickt, was die Verwaltungsspitze so wollte. Und der AfD-Stadtrat kam immer bestens vorbereitet dahin und stellte genau die richtigen Fragen. Also warum wird denn dafür jetzt das Geld ausgegeben, außer dass das Argument ist, wir haben das schon immer so gemacht und konnte dann auch Alternativvorschläge belegen. Der kam aber gar nicht richtig zu Wort eigentlich, beziehungsweise wurde gar nicht richtig wahrgenommen, weil er ja der Paria im Raum war. Mhm. Und ich würde mir manchmal auch in der medialen Auseinandersetzung von allen Seiten wünschen, dass man etwas mehr auf die Argumente eingeht.
Mhm.
Ja, Satz, das, Stimme runter, Satz zu Ende.
Ja, okay, ja, das war jetzt so, also während des Zuhörens habe ich gedacht, ja, also das ist eigentlich größtenteils immer noch so. Ich glaube, im Osten hat man schon etwas dazugelernt, aber tatsächlich ist diese Einstellung AfD und Nazis und Schluss aus Ende hilft uns ja nicht in dem Sinne. Mir ist jetzt noch eine Frage dazu eingefallen. Ben Unscripted mit Björn Höcke. Hast du dir das A angehört? B, hast du eine Position dazu?
Ich kenne nur Schnipsel, die ich bei Instagram gesehen habe. Ich hatte jetzt noch keine 4 Stunden, mir das anzugucken. Und ja, es ist ja Lebenszeit, die ich dafür draufgebe. Ich muss das eigentlich noch tun, weil das zu meinem Job dazugehört. Ich habe aber jetzt auch schon genug Reden und Texte von Björn Höcke gelesen, dass ich glaube, ich weiß schon, was er will. Und also, dass ich mir, also ein bisschen widerwillig zu den 4 Stunden.
Okay. Was hast du denn durch Wahlkreis Ost über Menschen gelernt?
Durch Wahlkreis Ost eigentlich gar nicht so viel, ganz ehrlich. Ich mache diesen Job ja schon 20 Jahre und ich mache ihn deshalb so gerne, weil man eben so viel über Menschen lernt. Wie sie ticken, warum sie so ticken, was ihnen wichtig ist und das deshalb eben nicht durch Wahlkreis Ost. Am meisten lernt man eben über Menschen, wenn das Mikrofon dann aus ist hinterher. Also die spannendsten Gespräche sind ja nicht die, wenn man das Mikro anhat und dann darüber redet, sondern spannend wird es ja erst, wenn man sich schon kennengelernt hat und dann ein bisschen freier miteinander redet. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt.
Auch. Ist deine Neugierde dann auf Menschen geblieben, größer geworden durch deine Arbeit?
Ich war immer total neugierig und ich habe im Laufe der Jahre halt einfach das Potenzial erkannt, was man dadurch lernen kann. Ich bin immer Journalist geworden, weil ich mehr wissen wollte und ich wollte immer verstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind und warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das ist dadurch einfach nur gewachsen. Ich sag dir mal ein Beispiel, was ich zuletzt ganz einfach spannend fand. Am Ende kreist wieder alles über die AfD, die nimmt viel zu viel Raum ein, als es eigentlich gehört. Aber ich habe, als es eine Landratswahl in Sachsen gab, habe ich mit dem Kandidaten der AfD, der gute Chancen hatte, das Ding zu gewinnen, hatte am Ende nicht, aber er hatte Chancen, einen Vormittag an einem Kreisverkehr verbracht. Nebenan stand noch so ein Broilerverkauf und dann kamen immer Leute da und haben sich Hähnchen gekauft und ich hatte 4 Stunden Zeit. Das fand der an sich schon merkwürdig und ich habe mir einfach nur mal eine Stunde angeguckt, was er da so macht und dann kamen wir irgendwann ins Gespräch und dann merkte der, dass anders als sonst ich jetzt nicht gekommen war, um ihm zu erklären, dass er erstens ein böser Bub ist und zweitens, wie die Welt wirklich funktioniert, sondern wir sind einfach tatsächlich ins Gespräch gekommen und ich habe nach den 4 Stunden gedacht so, ja, ich weiß jetzt, wie der tickt und warum der da ist, wo der ist. Und mehr will ich eigentlich gar nicht. Also das Werten, das ist ja gar nicht, ich will einfach verstehen, warum der das macht, wie er es macht. Mhm. Und das Gleiche galt auch für das Gespräch mit Ulrich Siegmund, den habe ich in den letzten 5 Jahren immer wieder getroffen. Da habe ich inzwischen auch eine ganz gute Vorstellung, warum er da, also wie er da gelandet ist. Mhm. Und das finde ich an diesem Beruf so toll, dass ich hinterher einfach verstehen und nachvollziehen kann, warum jemand was macht. Ob ich das gut finde, ist jetzt eine ganz andere Frage.
Ja, ja. Und im Prinzip ist er eigentlich auch immer mittendrin und voll am Puls der Zeit dadurch, ne? Also schon.
Genau.
Ja. So, jetzt wird's wieder ein bisschen, also wir gehen weg von der Schwere, lieber Malte.
Sehr schön.
Schnellfragerunde. Podcast oder Fernsehen?
Fernsehen.
Leipzig oder Berlin?
Leipzig.
Fakten oder Bauchgefühl?
Ich muss mich für eins entscheiden, ja? Fakten.
Twitter bzw. X löschen oder behalten?
Behalten.
Okay.
Heißt ja nicht, dass ich selber was schreibe, aber man kann schon noch ganz interessante Sachen lesen.
Okay. Jetzt noch eine andere Frage. Welche 3 Lieder beschreiben dich zurzeit am besten?
Nee, das kann ich nicht, das weiß ich nicht.
Okay.
Ich bin in Liedern, also ich bin in Titeln ganz, ganz schlecht, wie ich auch in Namen ganz, ganz schlecht bin. Also ich höre das dann immer, weil ich wirklich viel Radio höre. Und ich liebe das auch, dass mir dann jemand immer was anderes vorsetzt und ich nicht wie bei Spotify das immer Gleiche bekomme.
Ja.
Aber ich habe dann immer binnen kürzester Zeit das vergessen. Das ist übrigens auch das Schlimmste für meinen Beruf, wenn man sich Namen nicht merken kann und dann immer von Leuten begrüßt wird und man selber nicht weiß, wie der andere heißt.
Ja gut, kommen wir jetzt nochmal zur Liederfrage zurück. Hast du jetzt ein bisschen abgelenkt. Also müssen wir offen lassen, ja? Welche drei Lieder?
Ja, lassen wir auch.
Okay. Ist Deutschland eher Praline oder eher Knackwurst?
Knackwurst.
Okay. So, und jetzt kommt aber natürlich die wichtigste Frage im Podcast überhaupt. Lieber Malte, wir haben es jetzt nur aus der Ferne, aber wenn du mal in den Bildschirm guckst, habe ich hier eine schöne Praline von gesponsert von Fieber Sweets und eine Knackwurst gesponsert von Tüfleiber Apolda. Du kannst den Duft jetzt hier nicht, ne, riechen, aber ich sitze ja schon eine Stunde mit der Knackwurst neben mir. Frage dich jetzt, Praline oder Knackwurst?
Praline.
Ah, okay, gut. Dann gucke ich, wie ich sie dir zukommen lasse und lass es dir da dann schmecken.
Da empfiehlt sich übrigens ein Interview mit Matthias Hay, der lange Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD in Thüringen war.
Ja.
Der verteilt ja jedes Mal Fieber-Nougat, obwohl er das selber gar nicht isst.
Ach, interessant. Also habe ich jetzt gleich mal einen Aufhänger, mit ihm mal ins Gespräch zu gehen.
Absolut, aber dann kannst du erst auch für die nächsten 300 Podcast-Folgen genug Fieber im Haus.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, danke lieber Malte, das war's schon, das war unser Gespräch. Also für mich total aufschlussreich, spannend, interessant. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich natürlich über viele weitere Folgen Wahlkreis Ost und dass ihr die Hörer des Ostens so gut mitnehmt und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg.
Ich danke dir, das wünsche ich dir auch. Ich habe mich erfolgreich jetzt stellenweise ins westdeutsche Abseits geschossen, aber ich glaube, dass ich zumindest ich hoffe, ich habe für genug Bluthochdruck gesorgt und dass ich immer noch da bin, zeigt ja, dass ich den Osten.
Ich denke auch. Alles klar, Malte. Bis bald. Dank dir. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer vom Thüringer Volkshochschulverband.